Systemsprenger. Plus 15.
Das sind 15 Minuten extra zu unseren regulären Folgen. Obendrauf, die kriegt ihr in unserer neuen Staffel auf jede Folge und auch jetzt vor dem Start unserer vierten Staffel mit unverändert Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik, und mit mir, Timo Grampes, Journalist. Hallo an euch und hallo Herr Baumann.
Hallo Herr Grampes.
Vierte Staffel, fünftes Jahr, hätten Sie es gedacht?
Ja, das war schon ein spannendes Projekt damals, aber wenn man erstmal dabei ist, will man ja gar nicht aufhören.
Beantwortet das die Frage direkt oder nicht ganz direkt?
Habe ich niemals eine Frage direkt beantwortet.
Hin und wieder kommt das vor. Das finde ich so gut. Ich glaube, deswegen klappt das unter anderem.
Okay.
Haben Sie auch eine Vermutung?
Warum das so gut klappt?
Ja.
Ach so. Naja, ich glaube einfach, weil wir beide eine gewisse Faszination für das Thema haben und das natürlich auch eine Spannung reinbringt, weil wir natürlich aus berufsbedingten Gründen auch unterschiedlich drauf gucken. Aber ich glaube, zwei Wissenschaftler wäre anstrengend, zwei Journalisten wäre anstrengend, aber ich glaube, die Kombination, die klappt doch ganz gut.
Zwei JournalistInnen auf jeden Fall anstrengend.
Natürlich. Aber sowas von.
Nein, manchmal auch nicht. Es kommt auf die Konstellation an. Ich finde unsere Flexibilität super. Bis zuletzt sind wir eigentlich immer in Bewegung, bis kurz bevor es losgeht. Und dass Sie zwar einerseits viel wissen, aber auch nie stillstehen und immer bereit sind, was Neues zu lernen, finde ich auch nicht selbstverständlich aus wissenschaftlicher Perspektive.
Na, da müsste ich jetzt widersprechen. Aus Perspektive eines Wissenschaftlerinnen würde ich sagen, doch, was Neues zu lernen ist immer das, worum es uns ja geht.
Vom Ideal ausgehend.
Genau, nichts anderes ist unser Thema. Aber ich glaube auch, dass wir doch in den Formaten uns immer mal wieder angeguckt haben und dass wir es geschafft haben, uns bis jetzt in den ersten drei Staffeln nicht im Kreis zu drehen. Und das wollen wir natürlich jetzt auch fortsetzen.
In einem etwas anderen Setting. Wir waren ja bis jetzt immer zusammengeschaltet. Jetzt sitzen wir uns hier live gegenüber. Das hat was mit Luckenwalde zu tun. Da haben wir bei unserem Produzenten Michael Hank ja die Staffeln bisher alle aufgezeichnet in seiner Villa mit Tonstudio. Liebe Grüße an dich, Michael. Es geht jetzt aus logistischen Gründen in dieser Staffel nicht. Und so sitzen wir hier jetzt auch nicht mehr in Luckenwalde, sondern in Bremen in einem holzvertäfelten Radiostudio im Sendesaal bzw. zum Sendesaal gehörigen Studio P30. Da kommen Erinnerungen auf an mein erstes öffentlich-rechtliches Rundfunkpraktikum bei Radio Bremen 2007. Wie fühlt sich das für Sie an?
Naja, insofern spannend, als das auch mein erstes Radiointerview ja damals für den Deutschlandfunk mit Ihnen zusammen war. Und von daher ist es wahrscheinlich für uns beide so ein bisschen back to the roots.
Saßen Sie da auch in einem holzvertäfelten Studio?
Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie das Studio ausgesehen hat, muss ich ehrlich gestehen. Aber in welchem konkreten Studio wir gesessen haben, weiß ich nicht mehr.
Na, Sie waren ja zugeschaltet damals.
Nein, das Deutschlandfunk-Interview haben wir auch live gemacht, oder nicht?
Nein, nein, das war
auch gezeichnet. Ach so, stimmt, ich saß beim NDR in Oldenburg. Ja. Das war nicht holzvertäfelt, nein.
Das war nicht holzvertäfelt.
Das war nicht holzvertäfelt, nein.
Norddeutsch und unvertäfelt, wobei es ja auch norddeutsch unvertäfelt.
Wir haben da eh kein Echo, von daher brauchen wir auch keine Holzvertäfelung.
Brauchen wir nicht. Wobei doch, Holzvertäfelung ist ganz schön, optisch auf jeden Fall. Was wir brauchten, haben wir gesagt, ist schon eine Veränderung im Gegensatz zu den vorherigen Staffeln. Wir beschäftigen uns in dieser Staffel mit Institutionen und Orten, die für eskalierende Kinder und Jugendliche wichtig sind. Also das sind die Pflegefamilie, in Obhutnahmestellen, das Jugendamt, Jugendzentren, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Jugendstrafvollzug. Das sind die Institutionen und Orte, die uns beschäftigen werden in sechs Folgen. Was war für Sie entscheidend, dass wir das so machen?
Ja, also die dritte Staffel war ja schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen forschungslastig. Da haben wir uns an Themen entlang gehangelt, zu denen wir jetzt gerade aktuell arbeiten. Ich sage mal, vier Themen kamen sehr stark aus dem Fokus, wo ich meinen Forschungsblick drauf habe. Das fünfte war ein Wunschthema, in dem ich mich richtig reinarbeiten musste. Ich verrate jetzt nicht, welches Thema welches war. Das müssen die Hörenden dann selber rausfinden. Aber die Themen standen mir unterschiedlich nah, aber da hatten wir so ein bisschen die Forschungsperspektive. Die ersten zwei Staffeln haben wir ja uns immer erst an den Fallgeschichten lang gehangelt und dann das Thema definiert. Und ich fand das jetzt konsequent zu sagen, jetzt richten wir mal den Blick, gerade weil wir uns ja auch vorgenommen haben, mehr Partizipation der Hörerschaft zu ermöglichen und mehr in den Dialog zu treten, fand ich es konsequent, den Blick so ein bisschen auf die unterschiedlichen Player zu richten. Und das, ja, welche Player wir uns dann ausgewählt haben, ist wieder so. Einige dieser Player liegen mir sehr nahe. Ja, der ein oder anderen Teil der Kinder- und Jugendhilfe selber auch mitgestaltet, auch leitend mitgestaltet. Aber andere Institutionen habe ich Berührungspunkte als Kooperationspartner, aber war ein bisschen spannender. sich da reinzuknüpfen. Bei einigen war mir sofort klar, wer sind Menschen, die ich ansprechen kann und um O-Töne bitten. Und bei anderen musste ich doch suchen und kramen. Und insofern auch diese Staffel wieder für mich eine Mischung aus Vertrauten und Neuem. Und ja, das wird das Interessante daran sein. Auch dieses Mal wieder die Herausforderung für den Hörenden und die Hörenden. Raten Sie doch einfach, wo ist er dicht dran, wo musste er graben?
Also ich darf jedenfalls verraten, dass wir über das Jugendzentrum erstmal am ausführlichsten gesprochen haben, ne? Weil mhm. es vielleicht am ehesten der Ort ist, den man nicht so sehr mit Zwang verbindet wie die anderen Institutionen.
Ich weiß gar nicht, ob das Kriterium ist. Also das ist natürlich in der Selbstdefinition, würde sich keine dieser Institutionen, über die wir sprechen, als Zwang betrachten. Aber ich sage mal, das Jugendzentrum hat am ehesten kein Doppelmandat. Natürlich sind Psychiatrien einerseits Orte der Heilung, der Therapie und andererseits eben auch der Notaufnahme. Natürlich sind Jugendämter Institutionen der Hilfe, aber auch die, mit denen man in Rechtsstreitigkeiten gerät und die im Zweifelsfall auch einen Kontrollauftrag ausführen. Das Jugendzentrum kann sich da natürlich als niedrigschwellige Einrichtung relativ frei von machen. Aber ich glaube nicht, dass das der Unterschied ist, weswegen wir so lange darüber gesprochen haben, sondern ich glaube, dass die Zugangswege sind, ich sage mal so, man kommt zu unterschiedlichen Zeitpunkten seiner Hilfe mit den unterschiedlichen Institutionen in Kontakt. Und da haben die Jugendzentren sicherlich als ein Parallelsystem, das freiwillig und niedrigschwellig aufgesucht wird, eine Sonderstellung im Vergleich zum Beispiel zu einer Pflegefamilie oder einer Inobhutnahmestelle.
Ja, und das Wort Zwang, da sind Sie so einen Schritt zurückgegangen. Aber alle anderen Institutionen würde ich schon mit Zwang assoziieren. Also Sie haben gesagt, die würden das von sich aus nicht tun.
Alle anderen Institutionen haben ein Doppelmandat, sagen wir es mal so. Und sind aus Sicht der Betroffenen im Nachhinein manchmal Fluch, manchmal Segen, oft beides.
Aber Sie können da landen, obwohl Sie es nicht wollen.
Richtig.
Die Institution, ich habe da ein bisschen genauer noch drüber nachgedacht, wie war das eigentlich in den vergangenen Staffeln? Und da dachte ich mir, die sind ganz schön in den Hintergrund getreten. Also die waren handelnd und wirkmächtig. Kinder und Jugendliche kamen in Obhutnahmen immer wieder und wieder. Und wir haben uns ja gerade in den ersten zwei Staffeln eher auf Themen konzentriert, wie zum Beispiel Bindungsangst. Also wir haben uns Aspekte rausgesucht, die über Fallgrenzen hinaus oder über Geschichten von Einzelnen verbindend sind. Und die Institutionen haben trotzdem stark agiert und sind auf gewisse Art und Weise, dachte ich mir, schon ziemlich unsichtbar geblieben.
Ja, weil unser Fokus, glaube ich, tatsächlich mehr auf der Kooperation der Institutionen untereinander lag. Also da hatten wir ja einen ganz starken Blick drauf. Wieso hat das an der Stelle nicht harmoniert? Wieso ist da so wenig Unterstützung gelaufen und so? Also das war ja, da haben wir mehr das Zusammenspiel gehabt. Das fand ich in der Logik auch schlüssig. Also wenn man unseren Podcast in einem durchhört, dann würde ich sagen, so unter dem Blickwinkel des Fallverstehens haben wir uns in den ersten zwei Staffeln sehr, sehr stark mit den jungen Menschen, ihrem Agieren, ihren familiären Zusammenhängen, ihrer Herkunft und am Rande, welchen Einfluss hatten die Institutionen drauf. Zum Fallverstehen gehört aber natürlich auch eine gehörige Portion an Wissen. Das haben wir dann über ganz konkret Forschung. Wo sind die Lücken? Wo wissen wir zu wenig? Warum grätschen wir da gerade rein? Und jetzt in der vierten Staffel sich mit dem Thema Institutionen zum Fall verstehen, gehört immer auch die Eigenlogik von Institutionen zu verstehen. Es ist eben nicht egal, in welcher Logik einer Institution ich mich bewege. Wir könnten das noch viel härter aufdröseln. Wir könnten jetzt sogar philosophisch noch auf die Trägerstrukturen. Ist es ein Unterschied, ob ich zum Beispiel in einem kirchlich getragenen Heim untergebracht bin oder in einem Privatheim, ob das eine GmbH oder jemand ist, der ganz klar sagt, ich verdiene damit mein Geld. So, also selbst da könnte man noch reingehen, weil selbst das unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten, Ökonomisierung der Jugendhilfe oder auch im Krankenhauswesen, in den Kliniken haben eine ganz starke Ökonomisierung. Bin ich einem Landeskrankenhaus, in einem kirchlich getragenen Krankenhaus oder in einem der Konzerne. Das wäre zu feingliedrig. Wir beschäftigen uns mit der Logik von Institutionen. Ich glaube, spätestens auch beim Bereich Pflegefamilie und Jugendzentrum, die würden vielleicht sogar für sich selber den Institutionenbegriff ablehnen, aber soziologisch betrachtet sind es selbstverständlich Institutionen unseres Hilfesystems. Und da mal einen Blick drauf zu werfen und zu sagen, wie ticken die einfach? Und da wir in dem Felde ja nun beide in der Rolle des Zuschauers sind, fand ich es auch konsequent, da dann zu sagen, dann müssen auch die Vertreter dieser Institutionen und über die Möglichkeit der aktiven Beteiligung unserer HörerInnenschaft komplett auch dieser Bereich, dass auch Betroffene sich äußern können und ihre Eindrücke der Institution preisgeben können.
Ja, und das wird so sein. In jeder Folge hört ihr einen Menschen aus der Institution oder aus dem Ort, um den es eben in der jeweiligen Folge gehen wird. Denn man kann sich ja auch sehr gut verstecken in und hinter Institutionen. Und deswegen fanden wir es ja auch wichtig, Menschen da sichtbar zu machen. Wie wichtig ist das grundsätzlich, wenn wir nachdenken über öffentliche Diskurse, über diese Institutionen, dass Menschen da auch sichtbar werden?
Ja, das hat beide Seiten. Also das eine ist natürlich, beteiligen werden sich an solchen Dingen natürlich immer Menschen, die dazu stehen und so nicht. Also ich sage mal so, durch aktive Beteiligung erreicht man nie den Schmuddelkrums, wie wir im Norddeutschland sagen würden, sondern man wird immer auf der Ebene bleiben. Das sind die Menschen, die da sehr engagiert und sehr gut ihren Job machen, die aber auch gehört werden müssen. Das ist natürlich vollkommen klar. Aber das ist natürlich eine hochselektive Aufwahl dessen, was wir hören werden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt gar keine Alternative dazu, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die in diesen institutionellen Zusammenhängen leben, wenn wir verstehen wollen, wie tickt eigentlich so ein System, wie tickt so eine Funktion und auch, warum nehmen sie, und das ist ja unsere Fragestellung, in den Hilfeverläufen, auf die wir in unserem Podcast gucken, warum nehmen sie dort genau diese Rolle ein? Und da sind wir natürlich jetzt sehr viel dichter fokussiert, als wir es in den anderen drei Staffeln waren, wo die Institutionen blitzlichtartig aufgetaucht haben und die Kinder und Jugendlichen in der Regel so viele Plätze durchlaufen haben, dass jede einzelne Institution wirklich nur im Blitzlicht blieb. Und heute fokussieren wir jetzt mal spot on aufs Nahfeld.
Und diese Menschen aus den Institutionen, die kommen alle über Sie.
Genau, wobei es alles nicht unbedingt die Menschen aus meinem allernächsten Umfeld sind. Also ich könnte natürlich Mitarbeiter fragen, mit denen ich selber zusammengearbeitet habe. Oder ich könnte natürlich auch ich habe ja das große Glück eines berufsbegleitenden Studiengangs und da könnte ich natürlich Studierende fragen, die in Arbeitsfeldern unterwegs sind. Aber das wäre natürlich vollkommen langweilig. Sondern wir haben schon geguckt, es sind alles Menschen, die ich persönlich kenne. Es sind alles Menschen, mit denen ich Berührungspunkte hatte oder über deren Institutionen ich Berührungspunkte. Es ist nicht unbedingt immer ein Face-to-Face-Kontakt, aber deren Institutionen ich kenne. Aber es ist jetzt nicht so nah, dass man sagen kann, ich wusste schon vorher, was die erzählen. Weil soll ja auch spannend für mich bleiben, sonst macht so ein Podcast irgendwann keinen Spaß mehr.
So, also es sind alles Menschen, die Sie kennen, die nicht ganz nah an Ihnen dran sind, die Ihnen aber persönlich bekannt sind. Wir wissen, es gibt sie. Und wir haben all diesen Menschen die identischen Fragen gestellt, nämlich drei Fragen zur Institution. Was überzeugt Sie an der Institution? Welchen Einfluss hat die Institution auf Verläufe für hochbelastete Kinder und Jugendliche, positiv wie negativ? Und dann, wie sollte die Institution sich in den nächsten 10 Jahren bestenfalls weiterentwickeln? Und dann haben wir allen noch drei Fragen zur Fallgeschichte gestellt, nämlich wie beurteilen Sie das Wirken der Institution? Welche Stelle in der Fallgeschichte ist aus Ihrer Sicht am wichtigsten und warum? Und was würden Sie tun, wenn Sie für diesen Jugendlichen verantwortlich wären? Also dazu kriegen wir Antworten von allen Befragten. Und Sie haben das schon angesprochen, es geht ja auch um euch, um alle ihr, die zuhört. Auch ihr könnt euch beteiligen in jeder Folge. Da gibt es einen Aufruf, ihr könnt uns schreiben. Habt das auch schon getan für die ersten beiden Folgen. Und wir machen daraus eben immer ein Plus 15 Audio, das an den regulären Folgen dranhängt. Da sprechen wir über eure Fragen und Beiträge, so wie ja auch dieses ein Plus 15 Audio ist. Also die 15 ist so ein durchgehendes Motiv, habe ich beschlossen. 15.15 Uhr am Monats 15. ab dem 15. September könnt ihr uns also hören und die Plus 15 Audios. Sie lachen ein bisschen, warum?
Ich finde das so lustig, dass wir jetzt so einen Zahlensymbolcode entwickeln, so nicht? Das wird dann die Timo Krampus-Apokalypse.
Nein, das sind die berühmten 15 Minuten. Und zwar für uns alle.
Das akademische Viertel.
Oder das akademische Viertel. Macht auch ihr euch eure Fantasien, was Tieferes dahinter stecken könnte. Wir hören uns auf jeden Fall hoffentlich sehr bald wieder. Erste Folge über Pflegefamilien, die kommt also jetzt am 15. September 2025. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.